Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebenszeichen, dem Podcast der Marienkirchengemeinde. Schön, dass Sie dabei sind, wer auch immer und wo auch immer Sie sind. Mein Name ist Simon Hillebrecht, ich bin einer der Pastoren der Marienkirchengemeinde und sitze wie immer nicht alleine hier, sondern bei mir ist auch wie immer Eike Schäfer, Presbyter der Marienkirchengemeinde. Hallo Eike.
Hallo Simon.
Und wie immer ein Gast, diese Woche Dr. Iris Kessner. Hallo Iris, schön, dass du dabei bist.
Hallo, ich freue mich auch.
Bevor wir einsteigen mit den Fragen an unseren Gast, vielleicht eine kurze Vorbemerkung. Wir probieren heute einen neuen Ablauf für unseren Podcast aus. Fleißige Hörerinnen und Hörer, die unseren Weg bis hierher begleitet haben, denen wird auffallen, dass wir einige Sachen anders machen als in den Folgen zuvor. Und deswegen sind Sie alle jetzt gefragt. Schreiben Sie uns bitte Ihr Feedback an podcast@marienkirchengemeinde-herford.de und sagen Sie uns, was Sie davon halten, ob Sie es genauso gerne weiter hätten oder ob Sie andere Ideen haben. Wir freuen uns. Genug der Vorrede. Iris. Wir besuchen dich heute in Hamm, weil du die eine Person bist, die man in unserer Landeskirche fragen muss, wenn man was zur Jugendarbeit hören will. Wir beide kennen uns schon. Für unsere Hörerinnen und Hörer, Iris Kessner ist eine der Personen, die mich ausgebildet haben in der Jugendarbeit.
Oh, sehr gerne sogar.
Sehr gerne, auch das ist schön. Aber für die anderen Menschen da draußen, die dich vielleicht noch nicht kennen, was ist so das Wichtigste, was man über dich wissen muss, wenn du dich einmal kurz vorstellen müsstest?
Das Wichtigste, was man über mich wissen muss, ist, dass ich vielleicht jetzt schon 50 bin. Vielleicht sollte man das ruhig wissen, wenn man mich hört. Dass ich Pfarrerin bin und dass ich nach meinem Studium und Vikariat 10 Jahre lang an der Jugendkirche in Hamm wirken durfte und die mit aufbauen durfte mit einem großen Kreis von engagierten jungen Leuten und auch Hauptamtlichen. Und dass ich dann jetzt ans Pädagogische Institut gegangen bin als Dozentin für Konfirmandenarbeit und dass ich sehr gerne mit Menschen zusammenarbeite.
Erzähl noch mal ganz kurz deinen Weg, bevor du nach Hamm in die Jugendkirche gegangen bist. Wo hat es sich da überall hin verschlagen?
Ja, ich bin geboren im Sauerland, wenn ich mal so weit aushole. Sehr gerne da aufgewachsen und dann erst in Bielefeld habe ich Theologie studiert. Dann habe ich ein Sozialsemester gemacht in einer alternativen Schule, der Glockseeschule in Hannover. Dann habe ich in Heidelberg weiter studiert, Theologie, und war ein Jahr lang in Brasilien. Habe dort auch Theologie studiert und habe dann nach meinem Studium eine Doktorarbeit geschrieben zum interreligiösen Dialog. Es war eine Feldforschung und da habe ich untersucht, wie sich das Bild des Islam verändert, wenn Deutsche und Muslime Tür an Tür miteinander leben und es dort ein muslimisches Gotteshaus gibt.
Und dann warst du in Brasilien, Sao Paulo. Vielleicht beschreibst du erst mal, wie das kirchliche Leben in Brasilien also aussieht und dann, was man macht, wenn man Theologie in Brasilien studiert.
Ja, also das war eigentlich die Entdeckung in meinem Theologiestudium. Ich habe Theologie studiert und bin da mit der Befreiungstheologie in Berührung gekommen. Und das waren eigentlich schon so ein bisschen die Ausläufer der Befreiungstheologie. Die hatte eigentlich schon vor meinem Studium ihren Höhepunkt. Aber war da noch immer im Gespräch. Und was mich total angesprochen hat, war da, dass in der Befreiungstheologie konkret damit gemacht wird, Theologie ist nicht etwas, worüber wir nachdenken, worüber wir philosophieren und theologisieren, sondern Theologie ist etwas, was konkret mit den Menschen werden muss. Und Gott ist einer, der nicht nur sich anbeten lässt und fernab unserer Welt ist, sondern Gott ist einer, der was mit den Verhältnissen unserer Welt wirklich auch zu tun hat. Und Kirche kann eben auch dazu befähigen, dass Menschen ihr Leben selbst in die Hand nehmen, dass sie unter dem Licht des Evangeliums nochmal anfangen, eigene Wege zu gehen. Das habe ich in El Salvador als erstes so kennengelernt und dann bin ich nach Brasilien gegangen und habe da als erstes mal festgestellt, dass das da gar keine aktive Befreiungstheologie, die ich jetzt wieder besuchen wollte, direkt vor meiner Nase zu finden gab. Sondern als erstes habe ich ganz viel Pfingstlertum gefunden, also okay. sogenannte Neopfingstler, mhm. ganz große ja. Heilungsveranstaltungen, also nochmal eine ganz, ganz andere Theologie, die mir persönlich erstmal sehr fremd war.
Und dann ist Brasilien, glaube ich, auch überwiegend katholisch geprägt, ne?
Ja, ist es auch, wobei ich an einer methodistischen Universität war.
Okay.
Aber ich hatte dann für mich entschieden, dass ich nach einem Semester tatsächlich in die Projekte auf dem Land gehen möchte und dort nochmal erleben möchte, wie Theologie auch umgesetzt wird mit den Menschen. Und dann bin ich von der lutherischen Kirche in verschiedene Frauenprojekte gegangen, die im Nordosten Brasiliens sind. Und dort wirklich ganz konkret anfangen, mit Frauen aus sehr armen Verhältnissen nochmal einen eigenen Aufbruch zu machen.
Magst du da mal ein Beispiel erzählen von so einem Projekt?
Sehr gerne. Ich war im Frauenhaus zum Beispiel in Recife. Recife liegt im Nordosten Brasiliens an der Küste und dort habe ich im Frauenhaus gearbeitet mit Frauen, die ihre Familien verlassen hatten, weil es sehr viel häusliche Gewalt gab, oft mit ihren Frauen, mit ihren Kindern dort lebten und natürlich keine finanzielle Basis mehr hatten. Und die haben angefangen, in Landprojekten mitzuarbeiten, hatten aber auch nicht mehr das traditionelle Wissen, wie baut man eigentlich Zuckerrohr an, was macht man mit Kaffee, wie geht man auf einem Maisfeld vor. Und da hat dieses Projekt sie ganz praktisch angeleitet und nebenbei gab es immer wieder die Möglichkeit, auch gemeinsam Texte zu lesen, gemeinsam sich über Evangelium zu verständigen. Und es war immer die Botschaft, Gott will, dass wir in unserem Leben auch handeln und nicht nur uns als Opfer begreifen. Mhm. Das fand ich sehr schön.
Was würdest du sagen, ist der größte Unterschied zur Gemeinde, wie sie in Brasilien ist und so, wie wir sie hierzulande bei uns vorfinden? Gibt es da was?
Ich spreche jetzt nicht von den pfingstlerischen Gemeinden, wie gesagt, die haben mich ja nicht so angesprochen oder die Neopfingstler, sondern von den lutherischen Gemeinden vor allem. Was mir da sehr gut gefallen hat, dass die Menschen sehr intensiv miteinander Gemeinschaft gelebt haben und sehr viel miteinander gefeiert haben. Also es war so eine Gemeinschaft des Miteinanderlebens, Feierns, des Miteinanderlernens und sich Begleitens, aber Kirche hatte dort sehr viel mit dem Leben zu tun. Die Menschen sind da nicht nur sonntags in den Gottesdienst hingegangen, sondern haben gemeinsam überlegt, was wollen wir eigentlich mit unserem Leben und wie können wir das als Gemeinschaft nochmal verbessern und uns gegenseitig unterstützen.
Ist uns das verloren gegangen?
Ich fand zumindest dieser Lebenswert von Kirche, also dass Kirche wirklich einen Lebenswert für Menschen liefert, war dort unmittelbar spürbar und das hat mich sehr begeistert. Ob uns das verloren gegangen ist, möchte ich so gar nicht für alle beantworten. Was ich aber sehe, ist, dass uns eine Generation von Menschen zumindest in unseren Gottesdiensten verloren gegangen ist. Und das ist zumindest etwas, wo ich so einen Finger drauf legen würde. Ja?
Und damit haben wir die perfekte Brücke eigentlich geschaffen zu unserem heutigen Thema, aber zu dem, was du jetzt machst. Magst du das nochmal näher beschreiben, was so deine täglichen Aufgaben sind, womit du dich beschäftigst?
Ja, sehr gerne. Also ich bin im Pädagogischen Institut angestellt als Dozentin für Konfirmandenarbeit. Und da geht es jetzt darum, ich sag's mal in den drei Worten, Ausbildung, Fortbildung und Beratung. Ausbildung ist die Ausbildung der nachfolgenden Pfarrer- und Pfarrerinnen-Generation, so wie der Simon, ein ganz tolles Beispiel vom Vikar war. Darf ich die Vikarinnen und Vikare 3 Wochen in Konfirmandenarbeit mit ausbilden und begleiten? Weiterbildung bedeutet, ich biete für die Pfarrerinnen und Pfarrer in der Westfälischen Landeskirche immer wieder Weiterbildungen an, also Seminare, Pastoralkollegs, aber nicht nur für Pfarrerinnen, sondern auch für Gemeindepädagogen. Und ich mache auch Angebote für Teamerinnen und Teamer der Konfirmandenarbeit, um sich weiter fortzubilden, um ihre Arbeit zu reflektieren, neue Methoden kennenzulernen. Und als mein drittes Standbein ist eben die Beratung. In der Beratung geht es darum, Gemeinden wirklich zu begleiten, ihr eigenes Konfi-Konzept zu reflektieren und auch nochmal ein bisschen kritisch auf ihre eigene Gestaltung als Gemeinde zu schauen. Das heißt, wie viele Räume sind da eigentlich da für Jugendliche? Wo lassen wir wirklich Gestaltungsräume für Jugendliche? Wo öffnen wir wirklich Türen? und sagen nicht nur, kommt rein, das hier ist unsers und geht dann wieder. Und wenn ihr wieder unsers wollt, dann könnt ihr nochmal kommen. Sondern wo öffnen wir wirklich die Türen so, dass wir sagen, kommt rein und erzählt uns, was ihr hier gefunden habt. Und erzählt uns, was ihr gerne verändern würdet. Mhm. Und was ihr vielleicht auch anders mit uns gestalten wollt.
Das ist das Thema, mit dem wir heute, worüber wir mit dir sprechen möchten. Aber vorher haben wir etwas vorgezogen, was sonst immer erst ans Ende unseres Podcasts kam.
Und was wir schon zweimal vergessen haben, das ist einer der Gründe, warum wir es vorgezogen haben, die neue Frage zu ziehen.
Die Aufgabe der Woche gehört seit der ersten Folge dazu. Und der letzte Gast war Dr. Gerald Wagner. Der hat für dich und für uns eine Aufgabe gezogen. Ich lese sie noch einmal vor. Nimm dir in der nächsten Woche einen Augenblick Zeit, besuche einen Spielplatz, setz dich, schau dich um, welche Menschen sind dort, was hat Gott an diesem Ort vor? Das muss man natürlich fairnesshalber vielleicht sagen, das ist sehr spontan, dass wir uns jetzt getroffen haben. Genau genommen haben wir das gestern erst vereinbart, dass wir heute bei dir hier am Frühstückstisch sitzen dürfen quasi. Aber vielleicht ist dir ja trotzdem in den letzten Wochen zufällig ein Spielplatz begegnet oder ein Ort, an dem Familien spielen. Was ist dir aufgefallen, Iris? Also welche Menschen sind dort und was könnte Gott dort vorhaben?
Also mir ist tatsächlich, gestern war ich in Köln mit meiner Tochter, die ist umgezogen dorthin zum Studieren. Und da sind wir durch die Straße gegangen, die wohnt in einem ganz netten Viertel, sehr belebt mit vielen jungen Menschen so auf der Straße. Und dann fiel mir auf, in dieser Straße natürlich viele hohe Häuser, viel Beton, viel Teer, Köln eben Großstadt, und auf einmal roch es nach Kastanien. Das freut mich als Sauerländerin natürlich sofort, ein bisschen Herbst mitten in der Stadt. Und dann habe ich gesehen, da war ein großer Spielplatz, und was mir aufgefallen ist, waren große Bäume, die waren da. Also Kastanienbäume offensichtlich, und es war unheimlich viel Leben da. Gut, in der Straße war auch viel Leben, zugegebenerweise ist so ein Studentenviertel, da waren auch viele junge Menschen unterwegs, aber auf dem Spielplatz war richtig was los. Also da waren Kinder natürlich, kleinere Kinder, Geschwisterkinder, größere Kinder, dann waren da Erwachsene, also Eltern, also ich sag mal so die zwischen 20 und 35-Jährigen vielleicht. Mhm. Und ein paar ältere Leute auch. Also eigentlich so ein Querschnitt, weil auch, ich glaube, da war vielleicht der eine andere Oma oder Opa auch da. Vielleicht auch ein älterer Mensch, der da vorbeikam. Ich persönlich fand den Ort auch attraktiv, weil er so mitten in der Stadt so ein kleiner Ausbruch war von Leben in all seiner Lebendigkeit. Es war Stimmengeschrei, also Stimmengewirr, die Kinder spielten miteinander, Erwachsene sprachen miteinander, es war unheimlich viel Leben, dann noch diese Natur, Kastanienbaum, schönes Licht dabei. Es war ein Ort der Begegnung. Und ich glaube, solche Orte, da freut sich Gott, wenn wir solche Orte haben, wo Menschen zusammentreffen. Und jetzt gerade in dieser Zeit, Corona-Pandemie, sind ja diese Orte auch nicht unbedingt selbstverständlich gegeben.
Simon?
Bei mir war es, also ich bin nicht so der Spielplatzgänger, muss ich dazu sagen. Ich wohne ja auch noch in der Innenstadt in Bielefeld, da gibt es nicht so viele Spielplätze. Aber, und die letzte Woche war ja auch Corona und ein bisschen schlechtes Wetter, also nicht so das unglaubliche Spielplatz-Szenario. Aber vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube vor anderthalb Wochen, als wir einmal diesen hellen Lichtblick im wahrsten Sinne des Wortes hatten von 17, 18 Grad, da bin ich an einem Spielplatz unlängst meiner Wohnung vorbeigelaufen und fand das wahnsinnig schön und spannend, ein bisschen so, wie du es erzählt hast. Da saß eine große Familie, Papa und Opa, glaube ich, würde ich mal annehmen, saßen sich gegenüber und spielten Schach, so dieses kleine, billige Brett zum Aufbauen. Mama und Oma saßen da mit den Kleinsten und stopften gerade irgendwas an Essen in die Reihen. Und der Kleinste mochte das irgendwie nicht. Es sah nach Karotten aus, ich kann es nachvollziehen. Und die mittleren Kinder brachten sich gegenseitig Fußballspielen bei. Da waren so zwei, drei, die müssen so 19, 20, 21 gewesen sein, direkt so in Adidas-Klamotten. Die konnten es auch richtig und die Jungen mussten so hinterherhetzen und die hatten alle sehr viel Spaß. Und das fand ich wahnsinnig schön. Ich weiß nicht, ob es eine oder mehrere Familien waren, aber das war so ein Moment von Gemeinschaft und wo Menschen füreinander, miteinander da waren und ihre Zeit genossen haben. Und ich glaube, wenn es nach Gott geht, dann besteht unser Leben ganz häufig daraus und manchmal merken wir es vielleicht gar nicht, dass es darum geht und denken nur an alles, was wir tun, machen und schaffen müssen und nehmen uns die Zeit nicht, um das zu tun. Deswegen fand ich das gar nicht schlecht. Eike, du arbeitest ja eigentlich beruflich, könnte man sagen, mit Spielplätzen. Was ist bei dir?
Die Hörerinnen wissen, dass ich arbeite an der Grundschule und ich hatte ein ganz spannendes Erlebnis. Da bin ich nämlich, um 16 Uhr ist spätestens die Grundschule zu Ende und dann wird es schlagartig, also innerhalb von 5 Minuten ist plötzlich alles still und alles leer. Und ich war dann was besorgen und bin dann nochmal ungefähr eine Stunde, nachdem die Schule zu war, musste ich nochmal an die Arbeit, weil ich was vergessen hatte. Und stand dann in unserem Lehrerzimmer und habe dann auf den Schulhof geguckt und fand es ganz spannend, wie dieser Hof seine gesamte Stimmung über Tag mehrfach verändert. Also so die Stimmung, wenn man in der Pause auf so einem Schulhof ist, wo so alles um einen herum braust und ganz viele Kinder spielen und ganz viel Kindergeschrei ist, dann, wenn es niemand mehr da ist, ganz still wird und dieser Ort irgendwie eigentlich fragt, wofür ist er jetzt da, wenn da niemand ist, und da dann so gegen späten Nachmittagabend nochmal wieder belebt wird, weil dann Jugendliche kommen, unterschiedlichen Altern, dann kommen so die Grundschulkinder, die irgendwie in der Nähe wohnen und sich dann nochmal nachmittags verabredet haben nochmal, und dann gibt es so ein ganz neues Bild von diesem Schulhof, wo gar nicht mehr so gleichmäßig eine Altersspanne spielt, sondern in der einen Ecke hängen irgendwie die coolen Kids ab, in der anderen spielen dann nochmal wieder irgendwelche Grundschulkinder, dann im Sandkasten kommen dann Mütter mit ihren Kleinkindern dann nochmal irgendwie nachmittags vorbei, die dann da im Sand buddeln. Und auf dem Sportplatz springen irgendwelche anderen Jugendliche mit ihren Fahrrädern und machen BMX-Tricks. Und das finde ich ganz spannend, wie sich dieser eine Ort dann im Laufe des Tages immer wieder neu erfindet für unterschiedliche Zielgruppen. Das fand ich ganz, ganz spannend. Und ich glaube, dadurch lebt da also eine Zielgruppe, hat dort einen Ort gefunden, der aber auch immer, was ich auch feststelle, auch immer knapper wird. So, also Spielplätze werden ja in der Regel nicht aufgelöst, aber sie werden dann ja so Stück für Stück zurückgebaut, bis dann nur noch so ein einsames, quietschendes Schaukelpferd dann an der Ecke steht. Ihr grinst und lacht.
Ja, also, wir kennen hier was gegenüber.
Und deshalb freut mich das so, dass auch die Stadt, und das ist auch nicht selbstverständlich, ich kann es aus anderen Städten, diesen Schulhof auch als Spielplatz für den Stadtteil auch freigegeben hat, als Spielplatz, nahm ich das nochmal. Und das ist echt spannend, diesem Treiben quasi einfach nur zuzuschauen, genau. Liebe Iris, als wir uns auf den Besuch bei dir heute vorbereitet haben, habe ich im Internet einen Presseartikel gefunden, wo es um deine Berufung auf die neue Stelle ging. Mhm. Und da hast du ein Zitat gesagt, was ich einmal vorlesen möchte. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden sind die lebendige Gegenwart und Zukunft unserer Kirche, die wir gestalten müssen. Wie sieht so gestaltete Konfirmandenarbeit aus, wenn Konfirmandinnen und Konfirmanden die Zukunft unserer Kirche sind? Ich glaube, du hast da ein Projekt auch irgendwie, was da reinpasst.
Ja. Da fällt mir viel zu ein. Gut, ich fange mal an, vielleicht ein bisschen auszuholen damit, was ich denke, wie es nicht aussehen kann. Mhm. Nämlich die ersten Tage, als ich Vikariat gemacht habe in meiner Vikariatsgemeinde, weiß ich noch, ich bin in einen Gottesdienst gegangen, habe mich hinten reingesetzt und da war eine Presbyterin, ganz nette Frau, hat sich so zu mir gesetzt und hat gesagt, ja, Sie gucken sich heute den Gottesdienst an, wie schön, ist unsere Gemeinde hier. Ich muss Ihnen sofort sagen, da vorne, da sitzen die Konfirmanden, auf die dürfen Sie nicht gucken. Die machen alles falsch, die haben überhaupt keine Ahnung und stören nur.
Oh, okay.
Ansonsten,
das ist ja ein schönes Bild.
War das ein toller Gottesdienst und ein toller Einstieg in diese Vikariatsgemeinde. Aber ich habe gedacht, was ist das für eine Gegenwart von jugendlichen Menschen im Gottesdienst, für die sich sofort entschuldigt wird, dass sie nicht wissen, wie es läuft, dass sie das Falsche machen und dass sie auf jeden Fall stören.
Und es spricht doch eigentlich zuallererst gegen die Gemeinde und nicht gegen die Konfirmanden, diese Aussage, oder?
Auf jeden Fall. Ich habe mich ja total gefreut, als ich in der Kirche war und gesehen habe, oh, da sind ja auch Jugendliche, habe ich mich gefreut, dass nicht nur Menschen aus einem Alterssegment dort sitzen, sondern dass es so eine Mischung war.
Aber was deine Vikariatsgemeinde gespiegelt hat, war: schön, dass du da bist. Wir versuchen gerade einen guten Eindruck bei dir zu lassen. Bitte achte nicht auf die Konfis, die machen uns den guten Eindruck kaputt.
Genau. Verrückt. Bitte achte nicht auf die, die hier sitzen, weil sie hier sitzen müssen. Aber, das habe ich dann im Laufe des Gottesdienstes auch gemerkt, sie sind nicht Zielgruppe des Geschehens. Ja. Der Gottesdienst war ein Gottesdienst, der für eine Zielgruppe gemacht war, was die Konfirmanden auf jeden Fall nicht dargestellt haben. Und deswegen fand ich es ganz einleuchtend, dass die sich auch nicht konform verhalten haben, weil sie fühlten sich auch sehr wenig angesprochen.
Was haben sie gemacht?
Ach ja, noch nicht mal schlimme Sachen, würde ich sagen. Irgendwelche Kapuzen auf dem Kopf aufbehalten, was schon als sehr störend empfunden wurde, oder nicht aufgestanden an den passenden Stellen, nicht gut mitgesungen, miteinander geredet. So die üblichen Sachen, wenn man einfach mit sich beschäftigt ist und nicht mit der Veranstaltung, die da läuft. Und wenn ich sage, Jugendliche, Konfirmanden als Gegenwart und Zukunft der Kirche zu begreifen, dann meine ich, wir müssen das ernst nehmen, dass nach wie vor so viele Jugendliche sich bei uns in den Gemeinden für die Konfirmandenarbeit anmelden.
Und das, obwohl die Gottesdienste zu 99% nicht für ihre Zielgruppe gemacht sind.
Genau. Und wir dürfen uns eigentlich im Moment noch sehr darüber freuen. Ob das in Zukunft so bleiben wird, bin ich skeptisch. Im Moment ist es so. Wir können uns darüber freuen und ich glaube, wir müssen das als absolute Aufgabe sehen, dass wir diesen Jugendlichen, die kommen, mit all unserer Lebendigkeit und Kraft, mit unseren Ideen und Gedanken, aber auch mit unseren kreativen Methoden Kirche zeigen, die Türen öffnen und sie einladen, mit uns jetzt schon Kirche zu gestalten. Und nicht nur eine Zeit hier zu verbringen und vielleicht dann mit 50 nochmal wiederzukommen, im besten Falle. Deswegen Zukunft der Kirche. Ich glaube, eine aktiv gut gestaltete Konfirmandenarbeit bedeutet, dass wir ein Grundbild von Gemeinde, von Kirche und auch von Glauben vielleicht nicht vermitteln, aber ein Stück weit leben können mit Jugendlichen, wo wir nicht in der Hand haben, ob dieser Samen aufgeht, aber wo wir hoffen können, dass vielleicht irgendwann mal dieses Pflänzchen aufgeht und Menschen sich erinnern, dass Kirche Raum bietet zur Gestaltung.
Wenn man dich googelt, was wir natürlich getan haben, dann findet man ein Projekt, was mit deinem Namen verbunden ist. Das heißt, mit Konfis neu anfangen. Kannst du das einmal kurz skizzieren, worum es da geht inhaltlich?
Da muss ich sagen, dieses Projekt habe ich nicht ins Leben gerufen, sondern das gab es schon vor mir am Pädagogischen Institut in Villigst. Aber ich habe die Fäden natürlich gerne aufgenommen, weil es darum geht, sich zu überlegen in unserer Landeskirche, wie kann man immer wieder neu anfangen mit Konfis? Das heißt, wie kann man immer wieder neu Konfi-Arbeit entwerfen? Wenn man ernst nimmt, was sind es eigentlich heute für Jugendliche, die da zu uns kommen in die Konfi-Arbeit, wenn man ernst nimmt, welche Kapazitäten haben wir eigentlich, und wenn man ernst nimmt, dass man auch selbst immer wieder neue Anregungen braucht, immer wieder neue Ideen braucht, wie kann man konkret Konfi-Arbeit gestalten.
Aber mein Eindruck ist, dass das noch nicht ernst genommen wird. Und gerade so die Frage der Kapazität, die Konfirmandenarbeit hat immer so viel Kapazität, wie man denen geben möchte. Und ich habe vielerorts auch gar nicht den Eindruck, dass es den Gestalterinnen und Gestaltern von Ort, und es sind überwiegend die Pastoren, die einfach diese Kapazität schaffen müssen, diese Kapazität gar nicht gegeben wird. Also schaffen wir uns da gerade einfach selbst ab?
Also ich sag mal so, im Moment haben wir diese Jugendlichen, die uns kommen, zu uns kommen, und es ist eine wahnsinnig tolle Chance, mit ihnen wirklich lebendig Kirche zu gestalten. Ich verstehe bei den Pfarrerinnen und Pfarrern, dass sie viele Altersgruppen in ihrer Zielgruppe haben und auch viele, viele Aufgaben haben. Mhm. Konfirmandenarbeit ist davon nur eins, das weiß ich. Und ich erlebe viele sehr bemühte und engagierte Pfarrerinnen und Pfarrer. Also das muss ich auf jeden Fall auch betonen jetzt in dieser Erfahrung meiner Zeit am Pädagogischen Institut. Trotzdem glaube ich, es ist wichtig, sich immer wieder, manchmal vielleicht auch nur phasenweise, einen Schwerpunkt auf Konfirmandenarbeit zu setzen und sich vielleicht zu überlegen, zum Beispiel 2 Jahre lang ist jetzt mein Schwerpunkt Konfirmandenarbeit. Mhm. Und ich versuche in diesen 2 Jahren mal wirklich ganz reflexiv darauf zu gucken, wie läuft bei uns Konfirmandenarbeit, welche Jugendlichen kommen, welche Milieus erreiche ich, mit welchen Methoden arbeite ich, welche Mitarbeitenden habe ich. und daraufhin mein Konzept vielleicht nochmal zu verändern, neue Einstellungen zu machen und daraufhin die Konfirmandenarbeit nochmal neu einzurichten. Und wenn ich das gemacht habe, glaube ich, dass meine Konfirmandenarbeit dann auch wieder eine gute Struktur finden kann, vielleicht ein solides Fundament haben kann, dann auch wieder ins Laufen zu kommen, ohne dass ich diese Zeit, die ich da investiert habe, dauerhaft immer gleich investieren müsste. Und deswegen würde ich da sagen, wir müssen investieren, auch an Zeit, aber natürlich müssen wir auch immer wieder mit unseren Grenzen arbeiten. Und wichtig dabei ist, glaube ich, nochmal zu sehen, es sind nicht nur die Pfarrerinnen und Pfarrer, die alleine die Konfirmandinnenarbeit gestalten, sondern Konfirmandinnen und Konfirmanden sagen in den Umfragen, ganz toll an Konfirmandenarbeit ist, wenn da nicht nur ein Verantwortlicher ist, sondern wenn da vielleicht noch Menschen aus der Jugendarbeit auftauchen oder im besten Falle auch noch Teamerinnen und Teamer, also Ehrenamtliche in der Konfirmandenarbeit, die mitgestalten, weil die können Bindeglied sein, die können nah nochmal an den Konfis sein, können aber auch Verantwortung übernehmen. Und wenn die geschult und ausgebildet sind, können die natürlich auch ganz viel Verantwortung mit übernehmen. Mhm. Das heißt, ich will auch ein bisschen weg von diesem Bild, der Pfarrer muss alleine die Konfirmandenarbeit machen, sondern das Beste wäre, ausgebildete Teams zu haben, die diese Konfirmandenarbeit in einem gut aufgestellten Konzept durchführen würden.
Wir haben jetzt das Kapitel aber noch gar nicht wieder zugemacht, mit Konfis neu anfangen.
Das stimmt, genau. Wir waren dabei hängen geblieben, dass es darum geht, immer wieder neue Ideen, neue Themen und neue Räume zu entwickeln für Konfi-Arbeit. Dazu wurde dieses Projekt eingerichtet. Es gibt eine Projektgruppe, die sich im Jahr mehrfach trifft und dann immer einen Projekttag vorbereitet. Ein Projekttag mit Konfis neu anfangen, der jedes Jahr ein anderes Thema hat. Und dieses Jahr, das ist jetzt ein guter Werbeblock für mich, ist der nächste Projekttag mit Konfis neu anfangen, nämlich am 21.11. und der ist digital. Man muss also noch nicht mal nach Felix reisen, sondern kann per Zoom teilnehmen. Und der findet statt von 10 Uhr bis 13.30 Uhr als Zoom-Konferenz. Und da geht es genau darum, wie können wir eigentlich Glaube in der Konfi-Arbeit lebendig machen? Wie können wir Räume dafür eröffnen, dass wir nicht nur unterrichten, dass wir nicht nur das Vortragsgespräch pflegen im Konfi-Unterricht, sondern dass wir miteinander auch Spiritualität und Glauben leben. Und darum wird es gehen. Da gibt es einen ganz kurzen Impulsvortrag von einem Astrophysiker, freue ich mich total drauf.
Interessant.
Heino Falke, der wird darüber berichten, wie für ihn Glaube und Naturwissenschaft zusammenpassen. Und dann gibt es tatsächlich 10 verschiedene Workshops, wo man Online-Gottesdienste, Glaube und Instagram, wie kann man das eigentlich bespielen, Story-App, verschiedene Methoden digitalen Arbeitens mit Jugendlichen in der Konfi-Arbeit und vieles mehr. Dazu kann man einfach mal auf die Internetseite schauen, die es beim PI Philixt eigens dafür eingerichtet gibt, unter dem Reiter Konfirmandenarbeit. Dort kann man sich anmelden dazu und auch zu den Workshops. Und das ist eigentlich der Sinn dieses Projektes mit Konfis neu anfangen, um den Sack wieder zuzumachen. Immer wieder diese Projekttage zu haben, wo es einen Austausch gibt, wo sich Ehrenamtliche, Hauptamtliche, Teams anmelden können, aber auch Einzelpersonen, die in der Konfirmandenarbeit engagiert sind, anmelden können und dort neue Impulse für die Konfirmandenarbeit bekommen.
Jetzt noch ganz kurz, um den Blog abzuschließen. Wenn ich jetzt in verantwortlicher Position einer Gemeinde bin, weiß nicht, als Presbyter oder als Gemeindepfarrer, und ich merke, mit meiner Konfirmandenarbeit geht es nicht voran oder wir fahren seit 25 Jahren das gleiche Prinzip und es kommen nur noch 6 Konfis jedes Jahr dazu. Was wäre der erste Schritt, wenn ich daran möchte? Dich anrufen?
Der erste Schritt wäre, glaube ich, in der Gemeinde sich mal kurz zu verständigen. Was ist hier eigentlich los? Wären wir bereit dazu, dass wir uns mal auf den Weg einer Beratung machen? Wenn ich dann so einen kleinen Kreis zusammengestellt habe von Menschen, die sagen, genau, Konfirmandenarbeit liegt mir am Herzen. Es liegt ja in der Aufgabe eines jeden Presbyteriums, sich die Konfirmandenarbeit zu kümmern. Von daher sollte es dem auch am Herzen liegen. Aber es kann eben ein kleiner Kreis sein, der sich dafür zuständig fühlt, sich bei mir meldet Und dann werde ich mit diesem Kreis ausmachen, wie wir unsere gemeinsame Beratung gestalten können. Ich bin sehr Freundin davon, nicht nur einmal zu kommen und zu sagen, übrigens, Konfirmandenarbeit läuft so. Das geht eben nicht. Ja. Konfirmandenarbeit ist immer kontextuell. Und deswegen mache ich meistens einen fortlaufenden Beratungsprozess über längeren Zeitraum, wo man sich miteinander über die Ziele verständigt und dann ein Konzept erarbeitet, wenn es gewünscht ist.
Liebe Iris, wir wollen etwas mit dir jetzt machen, was wir vorher noch nie in Podcast gemacht haben. Oh, jetzt kommt ein kleiner kalter Schnitt. Die Methode mögen vielleicht einige kennen und ja, es gibt auch andere Podcasts, die das machen. So ein Entweder-Oder-Spiel. Wir werden dir jetzt gleich zwei Begriffe oder drei Begriffe nennen und du musst dich für einen dieser Begriffe sofort, spontan und schnell entscheiden. Insgesamt darfst du dreimal weitersagen. Simon achtet da drauf.
Ich achte da drauf.
Und hinterher können wir dann gerne darüber sprechen, dass die uneindeutig sind, das sage ich jetzt mal für unsere Hörer, das ist gewollt. Und dann würde ich sagen, auf los geht's los, los. Altes oder Neues?
Neues.
Hannover, Detmold oder Kassel?
Hannover.
Eisleben oder Genf?
Genf.
Saft oder Wein?
Wein.
Aufsagen oder prüfen?
Weiter.
Sprüche oder Psalme?
Psalme.
Skript oder Stichpunkte?
Stichpunkte.
Matthäus oder Markus?
Schiebe.
Lukas oder Johannes?
Jetzt kann ich nicht wieder schieben. Johannes.
Luther oder Basis?
Basis.
Um 10 oder um 17 Uhr?
Um 17.
Mit der Taufe oder mit der Konfirmation?
Beides darf ich nicht sagen.
Nein.
Konfirmation.
Orgel oder Schlagzeug?
Schlagzeug.
In der dritten Klasse oder in der achten Klasse?
3-8.
Dienstags oder samstags?
Samstags.
Die oder der oder es?
Schiebe.
Geht nicht mehr. Hast du schon drei.
Die, der oder es?
Ja.
Die.
Reden oder keine Bühne geben?
Reden.
Taz. Oder NZZ.
Taz.
Oder NZZ.
Okay, Taz.
Prime oder ÖRR?
Prime.
Großer oder die BTE?
Großer.
Another Brick in the Wall oder von guten Mächten?
Von guten Mächten.
Kaffee oder Tee?
Tee.
NDW oder R&B?
R&B.
Ich oder du?
Du.
Uckermark oder Barcelona?
Barcelona.
Android oder iOS?
Android.
Muezzin oder Hahn?
Muezzin.
Frühstücken oder Gottesdienst?
Gottesdienst.
Renovieren oder lieber gleich neu bauen?
Renovieren.
Schule oder Gemeinde?
Gemeinde.
Camp oder wöchentlich?
Camp.
Bibel oder YouTube?
Bibel.
Wow, okay, das war's.
Boah, war das schwierig.
Ja, ich glaube, man hat es dir angesehen. An einigen Punkten.
Hast du Fragen, wo du sagst, das hast du nicht verstanden? Also, die, der
ja, das
oder
ich
es.
Zum Beispiel. Da war ich mir jetzt nicht sicher, worauf ihr da
das
hinaus.
Das Geschlecht der Göttlichkeit.
Ach, wirklich auf die Göttlichkeit. Ah, okay, ja, dann bin ich doch gar nicht schlecht.
Taz oder NZZ? Taz oder Neue Züricher Zeitung?
Ja, ich habe Taz überhaupt nicht richtig verstanden, aber da meinte ich die Taz.
Da hattest du so ein bisschen geguckt.
Genau.
Muezzin oder Hahn, da warst du ja am Abwägen.
Da war ich sehr am Abwägen. Also die Frage ist ja nicht für mich, was stelle ich höher? Natürlich ist mir der Hahn auf dem Kirchturm viel vertrauter und ist das Symbol meiner Kirche. Aber der Muezzin ist das Symbol der Muslime hier in Deutschland für mich auch, wo ich denke, da gibt es ganz viel, worüber wir reden müssen und wo wir ins Gespräch kommen müssen. Und deswegen fand ich es in dem Moment spannender.
Und morgens geweckt zu werden, lieber vom Hahnenschrei oder lieber vom Ruf des Muezzin?
Naja, ehrlich gesagt ist mir der Hahnenschrei oder das Glockenläuten natürlich viel geläufiger, also viel vertrauter. Und natürlich werde ich morgens lieber von was Vertrauterem geweckt. Das muss ich ja ganz ehrlich so zugeben. Trotzdem bin ich schon jemand, die auch neugierig ist auf Fremdes. Also bei mir löst so Fremdes nicht unbedingt so Angst und Erschrecken aus, sondern eher eine Neugier. Und ich habe in der Begegnung mit Muslimen entdeckt, dass es da sehr vieles gibt, was ich auch über mich selbst lernen kann. Über den anderen, aber schließlich auch über mich selbst.
Was ich sehr spannend fand, also Hannover, Detmold oder Kassel, dass du dich für Hannover entschieden. Also das sind Städte, in denen Landeskirchen ja vertreten sind. Oder so. Dann hast du dich aber für Genf entschieden. Also Eisleben oder Genf war so ein bisschen die versteckte Frage, Luther oder Calvin. Und da hast du dich fürs Reformierte entschieden, wenn man so möchte. Oder gibt es einfach eine große Liebe zu der Stadt?
Nein, bei Genf denke ich automatisch an den Ökumenischen Rat der Kirchen.
Ah, okay.
Und da ich ein großes Herz für Ökumene habe, war sofort Genf naheliegend.
Natürlich. Das ist natürlich genauso erlaubt, deshalb sind diese Dinge ja so uneindeutig.
Bibel oder YouTube war noch eine wahnsinnig schwierige Entscheidung.
War
für
ganz
dich.
Schwierig. Da war natürlich die Frage, in welchem Kontext. Ich habe mich für die Bibel entschieden, weil ich dachte, die Bibel ist für mich eigentlich immer wieder herausfordernd als ein Dokument, was einfach uralt ist und was so viel Weisheit und so viel Tiefe in sich beinhaltet, was ich so durch alle meine Lebensphasen hindurch auch immer wieder so neu entdeckt habe. YouTube, muss ich ehrlich sagen, begleitet mich ja noch gar nicht so schrecklich lang. Biografisch begleitet mich YouTube vielleicht 10 Jahre, 15, sagt mal, wie lange begleitet?
Wahrscheinlich auch so um den Dreh. Ich kann mich noch an das ganz alte YouTube-Design erinnern. Da muss ich so, das ein bisschen mehr als 10 Jahre muss das her sein, tatsächlich.
Und ich sehe da natürlich Riesenmöglichkeiten bei YouTube und ich finde es total faszinierend, was da für Türen sich auch öffnen. Aber ich habe noch nicht so viele Erfahrungen damit gemacht wie mit der Bibel. Von daher habe ich dann wirklich gesagt, hey Bibel.
Auf die Frage, Schlagzeug oder Orgel, hast du Schlagzeug geantwortet? Dich dann aber für von guten Mächten entschieden.
Ja, genau. Es ist ja schön, dass ich da unterschiedliche Fragen hatte oder dass ich ein bisschen variieren kann. Ich würde nie im Leben sagen, dass ich keine Orgelmusik mag. Ich kann mich wirklich in die Kirche setzen, in einen Gottesdienst setzen und mich unheimlich freuen an Orgelmusik. Gleichzeitig habe ich mich in dem Moment für Schlagzeug entschieden, weil ich das Schlagzeug im Gottesdienst als ein so neues Element erlebt habe. In meiner Zeit als Jugendkirchenpfarrerin habe ich Musik als so eine tolle Brücke nochmal erlebt, um auch zu anderen Altersgruppen, zu anderen Milieus einen Zugang zu finden. Und da war für mich dieses Schlagzeug wirklich so ein Aha-Moment.
Ist Orgel nicht, also so schön Orgelmusik auch ist, aber nicht auch einfach das Musikinstrument der Kirche, was am zielgruppenfernsten ist für eine junge Zielgruppe?
Ich glaube ja. Ich glaube, das muss man so bestätigen. Und das bestätigen auch so die Umfragen bei Konfis bundesweit, dass die Konfis auf die Frage, was gefällt ihnen eigentlich nicht am Gottesdienst, als erstes sagen Musik. Das ist die Musik für einen ganz anderen Musikgeschmack. Obwohl ich glaube, manche können sie auch mal einen Moment ergriffen sein von einer Orgel, die losschmettert.
Ja, aber das nicht jeden Sonntag die ganze Zeit.
Und nicht ausschließlich.
Ja.
Und die anderen Sachen sind eben ästhetische Gestaltungen, oft der Kirchen, aber auch die Sprache eines Gottesdienstes, die Länge einer Predigt und die Sprache in der Predigt. Das sind alles noch weitere so Gründe, weswegen Gottesdienst als fremd empfunden wird. Aber die Orgel und die Musik ist ein großes Argument.
Ich glaube, wir wälzen dieses Thema jetzt auch nicht weiter künstlich in die Länge. Aber du hast noch jemanden mitgebracht, liebe Iris, die sich ganz still und heimlich zu uns an den Tisch gesetzt hat. Jetzt müssen wir aber einmal ganz kurz, und das probieren wir jetzt einfach mal eben, das Mikrofon noch mal eben so ein bisschen einrichten. Zieh das mal bitte, liebe Jule, mal zu dir. So, dass du so ein bisschen mehr als eine Faustbreit Abstand dazu hast. Und dann, hallo, wer bist du denn?
Ich bin Jule und 23 Jahre alt und studiere Theologie auf Pfarramt.
Und was ist die Verbindung zwischen euch?
Die Verbindung zwischen uns ist, dass ich nach meinem Konfi-Unterricht irgendwann die Jugendkirche in Hamm kennengelernt habe und direkt eingeladen wurde zur Gartenparty bei Iris, wo ich die Teamer dann alle kennenlernen konnte, weil ich schräg gegenüber gewohnt habe.
Perfekt.
Und ja, dann bin ich so in die Jugendkirche gekommen und das ist eigentlich unsere Verbindung, weil ich dann da so 5-6 Jahre ehrenamtlich mitgearbeitet habe.
Ich muss dich gerade nochmal bitten, kipp nochmal so ein bisschen das Mikrofon zu dir zum Mund, so ein bisschen nur, genau. Ja, jetzt hat es einmal, genau, super. Cool. Was ist denn die Jugendkirche? Also ich glaube, das müssen wir noch, das erklären, müsst ihr ja beiden nochmal, ich kenne das gar nicht, ich habe davon heute das erste Mal gehört auf der Hinfahrt hierher. Davon müsst ihr jetzt mal eben berichten, was das ist.
Jugendkirche ist in Hamm eine Kirche tatsächlich, die einen Fokus gesetzt hat auf Jugendliche. Das heißt, die mal abgewichen ist davon zu sagen, wir sind immer die richtige Kirche für alle Altersgruppen, auch wenn nicht alle kommen, sondern die gesagt hat, wir machen an einer Stelle hier im Kirchenkreis mal ernst und widmen ein ganzes Gebäude mit der gesamten Nutzung, mit einer hauptamtlichen Pfarrstelle, mit einer sozialpädagogischen Fachstelle und mit einer Kirchenmusikerstelle zur Hälfte dieser Jugendkirche.
Und das ist, wie muss man sich das vorstellen? Das ist eine,
schön,
eine neue Kirche, eine alte Kirche, ein 70er-Jahre-Funktionsbau.
Das ist eine ganz alte Kirche, die früher, also aus der Barockzeit. Und da wurden die ganzen alten, schönen blauen Kirchenbänke mit Verzierung alle rausgemacht. Und dann wurde es praktischer gemacht mit Hockern, damit man die eben ganz vielseitig nutzen kann. Damit man vielleicht mal eine gestaltete Mitte machen kann oder einen zentrierten Gottesdienst in der Mitte oder halt vorne am Altar. Also mit ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten. Der Rest ist natürlich so geblieben. Also das schöne Blaue mit der Stuckverzierung ist vorne im Altarraum immer noch so. Aber der Rest hat sich doch verändert.
Und wie sieht das, was passiert da in der Jugendkirche? Also jeden Sonntag um 10 Uhr ein Gottesdienst für Zielgruppe Jugendliche oder, weiß ich nicht, der genau nicht. Hiesige BMX-Club trifft sich dort? Oder? Nein,
die Gottesdienste sind natürlich um 9.30 Uhr.
Täglich.
Täglich, genau, richtig.
Also einmal im Monat, so um 17 Uhr sonntags, ist dann ein Gottesdienst. Die sind eigentlich eher themenorientiert anstatt am Kirchenjahr. Und am 25. Dezember ist auch immer ein großer Weihnachtsjugendgottesdienst, wo immer super viele Leute kommen. Und ansonsten gibt es auch verschiedene Kulturveranstaltungen. Es gab auch Konzerte schon da, von Samuel Haffs zum Beispiel. Ja, und sonst treffen wir uns immer dienstags und planen Gottesdienste oder Veranstaltungen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Band, die da probt.
Iris?
Ja, wenn ich sowas dazu. Ich muss dazu nochmal sagen. Ja, genau. Wichtig ist mir zu sagen, die Jugendkirche ist eben genauso entstanden. Also, ich bin da hingekommen, auch im Entsendungsdienst, so wie Simon jetzt gerade unterwegs ist. Und damals war das so ein Wanderzirkus durch die Gemeinden. Also ein mobiles Projekt, wo versucht wurde, Jugendgottesdienste im ganzen Kirchenkreis zu etablieren. Das heißt, wir sind mit einem Team losgezogen, das ist vor meiner Zeit sogar noch losgegangen. Da ist ein Team losgezogen durch die Gemeinden, hat gefragt, welche Jugendlichen haben Lust mitzumachen bei einem Jugendgottesdienst. Und dann wurden die Konfis, aber auch Jugendliche der Gemeinden eingeladen, einen anderen Gottesdienst mal zu feiern. Mhm. Und dieses Projekt hatte so viel Anklang gefunden, dass dann schließlich klar war, hier im Kirchenkreis, dafür sollten wir einen festen Ort haben. Und dafür wurde dann eben meine Pfarrstelle damals auch eingerichtet, dass wir wirklich mit voller Power mal sagen können, wir öffnen die Türen für Jugendliche. Wir machen mal hier eine Kirche, die nicht versucht, allen Altersspannen gleichzeitig gerecht zu werden, sondern wirklich Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, hier mitzugestalten, von vorne bis hinten. Ein Gottesdienst von vorne, vom Thema, wie Jule schon gesagt hat, auszudenken, aber dann auch zu inszenieren und auch schließlich darzubringen, also darzubieten, also auch wirklich zu predigen oder auch Gebete zu formulieren, aber auch das ganze Technik-Know-how, Jugendkultur damit reinzubringen. Natürlich viel besser als wir Theologen das dann irgendwann auch so abspüren können das Jugendliche, wenn wir sie mit hineinnehmen in dieses Geschehen, viel besser selbst machen. Und das ist dort an diesem Punkt total spürbar und sichtbar.
Wer ist der Motor von diesem, von dem, was dort passiert? Also es klingt so ein bisschen auch nach Selbstverwaltung. Also da gibt es zwar eine, oder alle macht den Pastoren.
Nee, also.
Nee. Nein.
Nee, also wie gesagt, man war dann da immer in so einer großen Gruppe dienstags und dann konnte jeder sagen, ich möchte mal einen Gottesdienst zu dem Thema Gentechnik zum Beispiel oder so. Und dann hat ein anderer sich einen anderen Gottesdienst gewünscht und dann hat man versucht, irgendwie möglichst viele Gottesdienste unterzubringen zu den Themen, die gewünscht wurden. Und also die Pfarrperson war immer, ja, eine leitende, also eher, wo man hinkommen konnte mit, kannst du mir noch mal helfen? Mhm. Oder ich würde gerne lieber mit dir zusammen predigen. Ich habe das noch nicht gemacht. Also so ein Anker oder so, wo man sich dran festhalten konnte.
Ist auch eine Herausforderung für die Pfarrer und Pfarrerinnen, glaube ich, sich da mal zurückzunehmen, mhm, weil wir ja so ausgebildet wurden, sehr auch im Vordergrund auch genau, zu stehen. Genau,
alle macht den Pastoren.
Ja. Genau. Und da geht es eben wirklich sehr stark darum, die Jugendlichen eher zu begleiten, Impulse zu setzen, aber dann auch wirklich bereichert zu werden von dem, was Jugendliche daraus machen und mitbringen daraus. Und das ist, glaube ich, dann wirklich auch so eine Herausforderung, dieses Miteinander zu gestalten. Aber es haben dann wirklich auch ganz tolle Jugendliche mitgestaltet.
Ich muss dich gerade mal bitten, weil, also was die Hörerinnen und ich nicht wissen, wir sitzen um einen ganz großen Tisch und an jeder Seite dieses Tisches sitzt jemand, den sie hören. Und die Iris, wenn die redet, dann guckt sie so abwechselnd jeden an. Und du redest jedes Mal quasi so ein bisschen am Mikrofon vorbei. Gar nicht schlimm. Aber Jule, ich quetsche dich jetzt einfach so ein bisschen aus. War Kirche vorher schon ein Thema für dich, als du irgendwie deine Jugendkirche gekommen bist? Oder war das, was du da erlebt hast, dann jetzt der Punkt, dass du, ich glaube, du studierst ja sogar Theologie, dass du gesagt hast, jetzt mache ich das, will ich das zum Beruf machen?
Also Kirche war vorher schon ein Thema sozusagen. Also als ich Kind war, habe ich halt Kinderkirchensamstage besucht oder mhm, Kindergottesdienst oder so. Das war auch immer ganz nett mit so einem Frühstück. Und dann hat man immer eine Bibelgeschichte so besprochen oder mit Aktionen irgendwie begriffen oder beigebracht bekommen oder näher gebracht. So, und ja, mein Konfi-Unterricht war so, ja, okay. Also
okay. Viel Schönes dabei.
Genau, war nicht alles schlecht.
Also, ja, war nicht alles schlecht. Nein, zwar war in Ordnung, aber da gab es, glaube ich, auch schon die Anfänge von der Jugendkirche als dieser Wanderzirkus. Mhm. Nur in unserer Gruppe haben wir davon überhaupt gar nichts mitbekommen. Sonst hätte ich wahrscheinlich da schon noch mehr Begeisterung gehabt oder so.
Wie alt warst du, als du dann zu dieser Jugendkirche dazugestoßen bist?
Ich weiß nicht. 15 vielleicht.
Okay.
Ungefähr, ja.
Also das Alter, wofür viele dann irgendwie kurz vor die Konfirmation aufhört und sie nie wieder eine Kirche betreten, ja, für 30 Jahren.
Genau. Und dann bin ich halt zu der Jugendkirche gekommen und also, ich glaube, dadurch, dass man sich selber ausprobieren konnte, dass man so reinschnuppern konnte, wie ist es, vor Leuten zu predigen, zu beten, zu segnen, was ja auch eine schöne, wirklich schöne Aufgabe ist, da hat man dann irgendwie darüber nachgedacht oder, ja, also, dass man vielleicht, wenn man in diesen Beruf geht, was verändern kann. Also ich möchte was verändern später, indem junge Leute halt auch in diese Position reingehen und vielleicht auch mit so einem Background, mit dem man schon viel, viel erlebt hat. Und ja, also ich fand es einfach total schön, dass ich mich ausprobieren konnte und wusste, naja, ein bisschen was auf einen zukommt, ist natürlich was anderes als eine normale Gemeinde, aber ja.
Mich würde nochmal interessieren, wie sah die Resonanz aus? Also wie, ich habe Jugendgottesdienste erlebt, in denen saßen 3 Jugendliche,
oh, nee,
und 6 Erwachsene. So. Dann habe ich Vorbereitungsteams gesehen, da sitzen seit 6 Jahren die 3 und dieselben Jugendlichen. Und dann würde mich nochmal interessieren, von dir, Iris, und von dir, Jude, was glaubt ihr, wieso diese Art von Projekt Begeisterung bei jungen Menschen erzeugt?
Also erstmal zu den Besucherzahlen. Das ist natürlich immer, wie es ist, schwankend bei so etwas. Wenn man Jugendarbeit macht, dann wird man sehen, dass das immer so wellenartig verläuft. Und in der Jugendkirche war es so, als ich angefangen habe, wurde mir der Mitarbeiterkreis mit 3 Menschen beim ersten Mal vorgestellt. Mhm. Mhm. Dann im Laufe der Zeit, als ich dann eine feste Stelle dort hatte und gesagt habe, ganz egal wie viele Menschen wir sind, ich bin jeden Dienstag 18 Uhr hier, wuchs dieser Kreis von sich aus, mhm, und wurde immer größer. Und ich glaube, das ist auch so etwas, was wir uns als Kirche da nochmal auf unsere Stärke besinnen müssen. Wir sagen jetzt ja so oft, Jugendliche haben keine Zeit mehr für Kirche wegen dem Ganztagsunterricht und so. Ich glaube, das stimmt zu einem Teil. Zum anderen Teil ist es, glaube ich, so, wenn wir wirklich etwas wollen und Jugendlichen zeigen, wir haben Interesse an euch, wir wollen gerne mit euch Kirche gestalten, dann spüren die das, glaube ich. Und dann sind sie auch bereit, an vielen Stellen von ihrer Zeit da einzubringen, weil es etwas ist, wofür man gemeinsam brennen kann. Und so wurde dieses Projekt eben sehr groß. Und auch die Jugendgottesdienste waren zeitenlang immer 100 bis 150 Menschen besucht. Und das war auch der Mitarbeitendenkreis, dieser Dienstagskreis, waren 30 Menschen. Und ich habe da echt über Sozialformen nachgedacht, wie kann man mit so vielen Mitarbeitern sinnvoll zusammenarbeiten und Gottesdienste vorbereiten. Aber es war toll. Natürlich gehört zu so einem Projekt auch wieder mal, dass es dann auch mal wieder ruhiger wird, dass es etablierter ist. Dann gibt es immer wieder Wechsel in der Hauptamtlichkeit. Dort siedeln sich neue Menschen an. Als ich gegangen bin, kam eine neue Pfarrerin, die jetzt auch dort ist, die das auch sehr gut und engagiert macht, aber eben eine andere Persönlichkeit. Da siedeln sich jetzt wieder neue Jugendliche an und das braucht wieder mehr Zeit und da ist ein Umbruch auf jeden Fall. Aber wichtig dabei ist, wenn du fragst nach den Zahlen, wichtig dabei ist, dass eine gute Struktur dem zugrunde liegt. Diese Struktur liegt hier im Kirchenkreis. Das ist eine kreiskirchliche Pfarrstelle. Das heißt, sie ist eingesetzt. Man kann nicht sagen, auch heute Jugendkirche, morgen machen wir mal ein Seniorencafé, sondern es ist eine kreiskirchliche Jugendkirchenstelle für die Pfarrperson und auch für den Sozialpädagogen eine Feststelle. Das heißt, dieses Projekt ist gesetzt und die Gemeinden im Kirchenkreis haben gesagt, wir möchten diese Jugendkirche. Und deswegen sind sie auch verpflichtet, sehe ich das, ihre Konfis und ihre Jugendlichen dorthin ein Stück zu begleiten. Nicht immer jeden Sonntag dort zu sein, aber Wege, Brücken zu bauen dorthin, dies kennenzulernen. Und dann kann es ein ganz lebendiges Projekt sein und ist es auch noch, also durch alle Zeiten hindurch.
Jule, was glaubst du, also wenn du mal zurückdenkst, in der Zeit, als du ganz aktiv, also du wohnst jetzt, wo wohnst du jetzt? Du bist ja gar nicht mehr in Hamm, ne?
Also wieder.
Wieder, okay.
Ja.
Wenn du zurückdenkst, was hat dich damals und was glaubst du, was begeistert junge Menschen, da in dem Projekt mitzuwirken?
Also ich fand die Musik cool und anders. Also ich bin sowieso in der Musik viel unterwegs und singe auch viel und spiele viele Instrumente und daher war das auch noch so ein Identifizierungspunkt oder ein Punkt, der begeistert hat, weil es eben einfach was anderes war. Man konnte mitmachen. Alle Leute in der Gemeinde haben wirklich mitgesungen, weil denen vorher die Lieder so ein bisschen gezeigt wurden, dass der auch, also in meiner Gemeinde, wo ich Konfi-Unterricht hatte, hat halt fast keiner mehr mitgesungen. So. Und das ist halt auch schade, weil das ist sowas Schönes in den Gottesdiensten. Und dann hat halt, ich weiß nicht, diese Sache an sich mit Jugendkirche, dass Jugendliche so eigenverantwortlich sowas eigentlich, wie manche ja finden, Jugendfernes machen können, das ist, das hat mich, glaube ich, einfach begeistert, dass man sich ausprobieren konnte und ja, genau, dass man auch Resonanz bekommen hat von den Leuten, die da waren oder auch von der hauptamtlichen Person dann, ja.
Sehr cool. Simon, hast du noch Fragen?
Ich glaube nicht.
Ich bin total geplättet von dem coolen Projekt.
Ich auch.
Aber Mega. Bevor wir, unsere Zeit neigt sich dem Ende, bevor wir das dann jetzt wieder vergessen, wie beim letzten Mal.
Ja, jetzt kommt die neue Aufgabe der Woche. Wir haben es nicht vergessen.
Magisch. Ihr habt noch keine Musik dazu, wenn die Karten gemischt werden?
Nee. Nein. Wir haben noch keinen Trommelwirbel.
Das wäre es noch, ja.
Okay.
So, Iris Kästner zieht.
Und liest die Frage einmal vor.
Hier steht, welche Menschen, denen du heute begegnest, haben gute Nachrichten? Welche brauchen gute Nachrichten? Und was für gute Nachrichten sind das?
Das ist die Frage für unseren nächsten Gast. Und damit, Simon, sind wir durch.
Wir sind durch, wir sind am Ende und das bleibt gleich auch im neuen Konzept. Das letzte Wort hat immer unser Gast.
Aber erst einmal,
ach so,
danke. Wir wollen natürlich Danke sagen für die Gastfreundschaft, liebe Iris, dass wir hier so ganz spontan bei dir einfallen durften. Liebe Jule, vielen Dank, dass du so spontan Zeit und Lust hattest, dich noch zu beteiligen. Simon, vielen Dank.
Gerne, gerne. Vielen Dank, Eike, für die ganze Technik und das Aufnehmen und alles drumherum.
Und dann das letzte Wort.
Ich sag mal, herzlichen Dank für eure Professionalität und Flexibilität, wie ihr das hier gestaltet habt. Finde ich hochprofessionell, ganz toll. Und mein letztes Wort in die Breite ist, ich wünsche mir so sehr, dass wir als Kirche die Türen öffnen. Ich glaube nicht, dass überall eine Jugendkirche Hamm entstehen muss. Das ist kontextgebunden. Aber was ich mir wünsche, ist, dass an jedem Ort wir es schaffen, Jugendlichen Räume zu geben, wo sie mitwirken dürfen, wo sie sich selbst mit einbringen dürfen. Und ich glaube, dann werden wir bereichert von diesen Jugendlichen und dann kann sich Kirche zukunftsfähig aufstellen, weil in der Gegenwart schon ganz vielfältig unterschiedliche Menschen dabei sind. Ich glaube, das ist dann der Geist Gottes, der uns da auch noch bereichern kann für die Zukunft und für die Gegenwart.